nicht zwüscht. Das ist der Podcast von Hans-Jürg Zink zu seinem Mundart-Roman «Tüet nicht zwüscht, eine Gimmerliebe von seiner Zeit, das Gäbige am Thunersee». Erschienen 2023 im Neptun Verlag Bern. Das Klavierintro ist von Edwin Peter. Lesen tut der Hans-Jürg Zink. Folge 8, Kapitel 9. Ein pubertäres Vergnügen. Es ist ein strahlend blauer Sommersamstagnachmittag, wo die zwei Sekunden vom Gäbiger Gimmer der gelb-grüne Rackenbassgar bestiegen, für heute zuzureisen. Schwanderschül mauert für sich. Er mag weder einem Männchen in die Augen schauen, noch zieht es nicht zu den Blue Note-Kollegen. Er zückt sein Büchli, die Rowold-Monographie von Brecht, von der Marianne Kesting, hockt möglichst weit hinten und versenkt sich in die Lektüre, wo etwas progressiv abgehoben wirkt und den anderen signalisiert, löh mich in Ruhe. Dabei gab es etliches zu bereden. Mit dem Männchen, mit Neuhaus, mit den Kollegen, aber schade. Jetzt ist alles überschattet von dem Blödsinn, wo eine grosse Mehrheit von den Gielen, von den Herren, am Freitagabend nach ausgiebigem Saufen, Singen und Feiern abgelassen hat. Am Samstag am Morgen hat Neuhaus alle im Speissaal versammelt und gesagt, wer etwas über den Vorfall von Nächte am Schlossteich wisse, soll sich melden. Und die Heinigerbärble, ihrer Wichtigkeit als Kronzeugin bewusst und entsprechend stolz, chli aufgeregt allerdings, steht auf, streicht sich ihre blonden Ponyfransen einisch mehr vergeben aus der Stirne und fängt an zu erzählen. Also gestern am Abend han ich früh ins Bett wollte. Das heisst, ich bin früher ins Bett mit einer Schmerztablette, weil ich Bauchweh hatte wegen der Mens. Ja, ist also nicht lustig gsi, sagt sie, wo man ein paar Orten gehört grinsen. Ich bitte um Ruhe und um Anstand, ruft Neuhaus dazwischen. Fahret weiter, Barbara. Und die nimmt der Vater wieder auf. Etwa um 13:30 sind Lisa und Karin ins Zimmer gekommen, haben mich mit ihrem Giggeln geweckt, aber dann sofort fest geschlafen. Verwundert mich immer so zu, wie die waren, macht Huber Eschi. Und du bist auch noch stocknüchter gsi, gibt Lisa um. Jetzt tut mir nicht gerne unterbrechen, sagt Bärble mit gespielter Wut. Und Neuhaus doppelt nachher. Ich bitte euch nochmal, wir haben nicht unbeschränkt Zeit. Denn morgen sind noch zwei Referate dran. Eben, sagt Bärble. Nicht zuletzt wegen unserem Referat habe ich gedacht, es wäre gut, möglichst gleich wieder einzuschlafen. Aber leider ist das einfach nicht gegangen. Also bin ich etwas auf und habe zum Fenster rausgeschaut. Man sieht von unserem Schlag ja direkt auf den Schlossfeier runter. Der Mond hat zwar nicht so stark geschonnen, aber trotzdem habe ich plötzlich gesehen, wie ein paar fast blutige Giele gegen den Teich zugeschlichen sind, die Unterhosen abgezogen haben und ins Wasser gestiegen sind. Mit der Zeit ist die Gruppe grösser geworden und damit auch das Geschwader oder Lärmen. Obschon sie offenbar probiert haben, leisli zu machen, hat es mit der Zeit halt gleich ein rechtes Gemöck gegeben. «Habt ihr Einzelheiten können erkennen?» fragt Neuhaus. «Was meint ihr jetzt genau?» fragt Bärble unschuldig zurück und die ganze Bande grinset. «Ja, natürlich nicht die!» Und der Leist muss seinerseits das Lachen verbeissen. «Ich meine, wer und wie viel?» «Also zählt hat er nicht, aber es waren viele gewesen. Und nehmen möchte ich lieber nicht nennen, weil es könnte ja sein, dass ich ein paar von diesen Gestalten nicht genau genug sehe oder einzelne überschaut habe.» «Merci vielmals, Barbara», schließt Neuhaus ab. «Jetzt wär's doch am einfachsten, die hier mitgemacht haben, würden dazu stehen, dass sie sich nach reichlichem Alkoholgenuss über das Badenverbot hinwegsetzt und einem offenbar verlockenden, aber leicht pubertären Vergnügen gefrönt haben.» Es gibt eine Pause. Keiner meldet sich. Schül ist es gäng wie peinlicher, aber auch er fühlt sich an das Versprechen gebunden, das sie Nächte im Suff allen gegeben haben. Wir haben zusammen. keine Runde, deren Wort. Dabei ist er von der ganzen Aktion nie restlos begeistert gewesen und hat das auch gesagt. Aber die Roberkollegen haben gewusst, nicht zu überschnurren und insgeheim hat der Anblick von den blutigen Gielen im trüben Halbmondlicht ihn fast ein bisschen erregt. Er war einmal froh gewesen, ist ins Wasser bis knapp unter den Bauchnabel gekommen und darüber aus hat er sogar die irre Hoffnung gehabt, vielleicht ließen sich eins, zwei von den Mädchen animieren, auch noch mitzumachen. Allerdings ohne sich vorzustellen, was denn mit ihm los gewesen wäre, wenn. Und darum schämt er sich jetzt gründlich, vor allem vor den Männern. Bringt aber die Kraft nicht auf, als Ersten oder vielleicht sogar als Einzigen zu rünnen. «Ich frage nichts anders», sagt Neuhaus mit betontem Ernst. «Wer ist nicht dabei gewesen? Soll bitte aufstehen?» Jules schaut um. Nicht ohne Bewunderung für ein Neuhaus ist Löhe und innerem Kopfschütteln über ihre eigene Dümme. Natürlich, sagt er sich, die nicht mitgekommen sind, haben nichts versprochen und haben auch kein Interesse, unseren Blödsinn zu decken. Aufstehen tun alle 9 Mädchen. Zenny schaut zu Boden, vermeidet dem Jules seinen Blick. Offenbar schämt sie sich für ihn mit. Und natürlich der Köpfernolle, wo ein bisschen skeptisch, aber ehrlich verwundert über das Gebaren von seinen Kameraden in die Runde schaut. Und dann noch der Etienne Barbier, ein bringenbleicher, noch kindlicher Bürstel von Steffisburg, wo seine Eltern ihre Sekte sind und darum niemand ein Interesse hatte, den Bub zu einer Todsünde zu verleiten. «So», sagt Neuhaus, «dann hätten wir ja klare Verhältnisse.» Und fährt fast fröhlich weiter. «Schaut, meine Herren, einmal mehr, habt ihr euch frei können entscheiden? Habt gewählt, ob ihr A, den harmlosen Blödsinn wollt mitmachen und B, wollt zugeben, dass ihr mitgemacht habt? Und mit diesem Verhalten könnt ihr euch jetzt taxieren? Es braucht keine weiteren Massnahmen, ihr wisst selber, was ihr heute zu eurer Essenz beiträgt habt. Es ist jetzt 10 ab 8. Punkt 8:30 sind alle im Seminarraum parat für die 2 letzten Referate. Beim gelben Schulhaus wird Zenny von ihrer Schlummermutter mit dem Auto abgeholt. Jules, der einen kurzen Schulweg hat, schleift sein Bagage, Rucksack, Mappe, Tonband zu Fuß bis heim. Auch wenn er ein bisschen schwitzen muss. Also, ciao Annie, bis nächste Woche, sagt er vor dem Karus und schaut, wie die Märmeljogen reagieren. Adieu, Giulio. Und die Augen schauen freundlich. Hab einen guten freien Sonntag, winkt sie zurück und geht jetzt ein paar Schritte ihre Schlummermutter umarmen. Offenbar steht sie mit ihr ziemlich eng. Jules sieht noch nicht durch, wie Annies Verhältnis zu der älteren Dame wirklich ist. Jedenfalls ist sie auch ihm sympathisch. Giulio? Der Name ist ihm neu, aber hey, er gefällt ihm. So hat bis jetzt im Schül noch niemand gesagt. Und was hat sie echt gemeint mit dem freien Sonntag? Hinach wird Tagebuch geschrieben, befiehlt er sich selber. Allerdings muss er am Nacht den Eltern und der Erika noch ganz viel erzählen. Er redet sich müde und geht dann halt zeitig unter. Aber er stellt den Wecker auf 6 und am Morgen, wo alle noch pfusen, hockt Jules mit seinem Tagebuch raus auf den Balkon. Und diesmal ist von Schreibblockade keine Rede. Kapitel 10. Die Schwimmstunde fliegt ins Wasser, der Schwimmlehrer auf den Rücken. «Dann lasst doch mal bei Dekla grüssen, sie sind heute um 2 beim Kennu.» Mareike lacht, winkt noch kurz und radelt weiter. Jules, zu Fuss auf dem Heimweg, ruft: «Ist gut so, merci!» Sein Herz schlägt höher und sein Hirn müllelt. Jetzt hat sich Zenny also doch für das Treffen entschlossen. Weil gestern in der grossen Pause hat sie ihm noch gesagt, sie sei dann noch gar nicht sicher, ob es klappe. Und er hat sofort gedacht: «Ja klar, die ist wegen dem Seich mit dem Schloss, der ich ging noch enttäuscht von mir und lässt mich links liegen.» Jetzt aber kommt ihm die Zusage unerwartet, weil eigentlich hat er der Mutter doch versprochen, Er tut den Nachmittag noch Gartenplatten jätten oder Rasenmähen. Jetzt überlegt er, wie er sich die einmalige Chance, ein richtiges Rendezvous zu haben mit dem Emni sichern kann, ohne die Mehr zu enttäuschen, aber auch ohne ihr müssen klaren Wein einzuschenken. Was will sie echt beim Kenu hinnen? Sind die Schül beim Heimkommen. Der Kenu ist nur für gute Schwimmer und Zenni hat ihm erzählt, sie schwimme nicht so gern, sie seien Flaschen. Ich bringe das dann schon bei, hat die Schül dann umgegeben. Und hat sich darum schon lange auf die erste Gelegenheit gefreut, der Schwimmlehrer zu spielen. Chli mögen tut's ihnen allerdings, dass sie das blöde Moby Dick hat liegen. Offenbar hat Zenni von ihm, was das Physische betrifft, nicht gerade einen guten Eindruck. Nur, wenn ich nicht feiss wär gsi, hätte ich auch nicht so gut gelernt schwimmen, ist sein Trost. Freiwillig offeriert er am Essen der Schwester, das Abtröchnen abzunehmen. Die ist an eine Geburt eingeladen und kann so vorher noch schnell die Ufer machen. Merci, Uri, bist ein Stick. Sie fällt ihm kurz um den Hals und weg ist sie. Das finde ich schön von dir, Schül, rühmt es Trudi der Sohn. Hast du nicht ein bisschen baden den Nachmittag? Der Sommer ist gleich vorbei, musst du jetzt noch geniessen. Aber auch der Rasen und die Gartenplatte klopft Schül vorsichtig das Terrain ab und sein Herz tanzt Bibop dazu. Aha, die laufen dir nicht davon. Und am Samstag hast du ja keine Bratschenstunde. Der Herr Christoph ist gegen noch zu Italien. Mei ist halt der Rasen dann. Den habe ich glatt vergessen, geht Juri zu. Ja, gell? Darum hast du gestern so erst geübt, schmunzelt Trudi. Und Schül kann das Lachen jetzt nicht mehr verbeissen. Ja, klar. Und das hätte ich dann, glaube ich, gelenkt für die Woche. Also, ciao. Bis um die Nacht wieder zurück, wann kann man essen? Damit ist er schon auf dem Weg in seine Bude rauf und die Antwort der Mutter verpufft der warme Spätsommerluft. Schül deponiert die Männergarderobe im Kästchen seiner Kleider und läuft langsam gegen das schattige Kenometal über sein Herz, tanzt nun Bibop, es poppert nur noch. Leute hat es gar nicht so viel auf dieser Seite, eben wegen dem Schatten. Und darum sieht der Zenni schon gleich auf seinem Badtuch höckeln, ein Buch am Lesen, hellblaues Ganzkörperbody, eine schicke Sonnenbrille über dem zierlichen Nässe und neben sich eine grosse gelbe Tasche. Sie winkt ihm und er trappt zu suchen. Sein «Ciao» tönt nicht überaus freudig. Unschlüssig bleibt er stehen. «Hey Giulio, was hast du? Willst du nicht abhocken?» «Hat er umgekehrt ein Tüchli. Es ist noch im Kästli», zürmelt er. «Der hockt halt auf Mies, das ist grosses genug. Und ich frisse dich nicht.» Sie macht ihm chli Platz, er wird rot. «Aber wenigstens Badhosen an», witzelt er. «Wo hockt denn Ebsen?» «Das ist immer auf einen rechten Fortschritt», geht sie zurück. Und er schmunzelt. «Was lesest?» «Grieche sucht Griechen.» «Leset er das im Deutsch?» «Ach nee», Zenni lacht, sein glückliches Lachen. «Aber nicht beim Saarbach, dem frommen Längmüller. Das Buch hat mir das Dökti empfohlen. Es ist eben lustig, aber nicht für empfindliche Gemüter. Passt dem dir zum Brecht. Gibst mir es dir auch, wenn du es gelesen hast?» «Natürlich, aber musst du daheim nicht gerade so offensichtlich umhalten. Vielleicht wären deine Eltern nicht gerade begeistert.» «Ja, weisst», macht Schül. «Meine Eltern interessieren sich eigentlich nicht so für das, was ich lese und was ich für Musik höre. Sie haben einen Weg fast gegen einen anderen Geschmack. Mit Ausnahme vielleicht von Mozart. Aber du, wollen wir nicht mal ins Wasser, so von weg schwimmen nach Hilfe und so?» «Nein, heute geht's nicht», sagt Sam ein bisschen gepuckt. «Wieso denn nicht? Das Wasser im Kenu ist 21 Grad und die Luft 26. Weil ich mein Zeug habe und das Dökti sind ging, da soll ich mal als Frau nicht in See oder in einem Body. Das sei ja unhygienisch.» «Aha», sagt Schül wie geklepft. «Das mit dem Zeug der Frauen ist ihm einfach noch nicht ganz klar. Nur zugeben hätte er das nie. Aber warum kommst du in Stremmel, wenn du nicht ins Wasser darfst?» «Dich wegen dir», kontert Zenni. «Hab gesinnet, dann können wir uns ein bisschen dürfen. Aber lesen ist doch interessant, wenn das Buch vom Dürrematt ist. Oder mit...» dreht sie sich auf ein Buch und liest weitere Griechen, sucht Griechen. «Hast du denk nicht so gemeint?» macht die Schüle jetzt ein durch. «Ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, in Strämmel zu gehen und nicht ins Wasser.» «Dann gang halt ins Wasser. Kann ich an der Nano gedorfen?» tönt es zurück. Und die Schüle sondiert. «Ich sollte darum noch ein paar Sprünge für einen Sporttag üben, weil es halt den Punkt gibt. Ist das? Du mangelst das Publikum. Nur dann komm.» Und schon steht sie auf ihren braunbrünten Beinen, schüttelt die schwarz-braunen Locken, bringt sich ein dunkelrotes Haarband um und versorgt das Buch in die Tasche. Schüls Herz poppert jetzt bis in den Hals rauf. «Kannst du da auf der Bank hocken? Ich muss zuerst schauen, wie ich zu suchen komme.» Der Kenno ist schon an warmen Spätsommertagen vor allem bei den älteren Kindern noch ziemlich beliebt. Betrieb ist um die drei Sprungbretter herum wie vor einem Beihaus. Springer, die etwas zeigen oder auch nur trainieren, meistens Kieler zwischen 15 und 20, gehen das Leiter auf und stehen oben, bis das Gräbel abgekumpelt ist. Und dann geben sie denen unten ein Zeichen, sie haben schön zu warten. Jetzt kommen einer, der es wirklich beherrscht, da sollen sie einfach nur zuschauen, staunen und etwas lernen. So macht sie zur Schule. Sein inneren Auge sieht vor sich der Launer Bruno mit seiner dunkelbraun gebrannten Tarzan-Postur, der Badhösli im Leopardenlook, wo einen wuchtigen Pünto verstecken um einen goldigen Köttel um den Hals. Minutenlang lässt er oben beim Sprungturm einen zu 3 Meter Brett federn, dass man es durch einen ganzen Strämmel durchhört. Geht wieder hinterher Anlauf nehmen, tut wieder 7-mal federn, geht noch einmal zurück, sticht mit 3 entschlossenen Schritten bis zur vordersten Kante und von dort aus kumpelt er ab. Sein Repertoire ist beeindruckend. Salto vorwärts, rückwärts, 1,5 Salto, 2,5 Salto, Auerbacher oder Kopfsprung gegen das Brett, Salto mit Schrauben, alles kann er. Schül tut ihn bewundern, aber nicht beneiden. Bruno geht nur in die Prim, ist ein feisterer, schweigsamer Gesell, trainiert auch meistens allein. Und Schül wäre nie auf die Idee gekommen, ihm zu sagen, komm, zeig mir eins, wenn er rückwärts Salto geht. Er hat ihm einfach manchmal abgeschaut und dann selber probiert. Schüls Sprungkünste waren bis in die 8. Klasse bescheiden. Einmal hat er den Matrösel entdeckt, wo man zuvorderst an die Kante vor 5 Meter Plattform steht, die Hänge an die imaginären Hosen legt und sich führen sie lässt ins Leere fallen. Sieht gefährlich aus, ist aber, wenn man es mal draussen hat, Bubi leicht. Eine kleine Mutprobe halt. Wo Schül gern blöffet damit. Erst im Jahr von der 9., wo es einen warmen Sommer hat gegeben, hat Schüls Klasse im Schulschwimmen ein paar Mal hintereinander können trainieren. Und der Araber, also der Lopsiger Franz, hat gefragt, wer Interesse hat, ein paar Sprünglehre zu kennen. Er hat Schül den Unterschied zwischen einem Startsprung, einem Köpfler und einer Schwalbe beigebracht. Und noch ein paar Sprünge dazu. Salto vorwärts und rückwärts und dann noch der andere halber. Und genau den hat Schül heute im Kenno noch gerne üben. Er stampft das tropfnasse Leiterli auf, schaut, ob im Wasser unten frei ist und geht vorne auf das Brett ein paar Mal federn. Was es soll geben, weiss er noch nicht so recht. Gerade mit dem Schwierigsten anzufahren, scheint ihm etwas gewagt. Darum entschließt er sich für eine Schwalbe. Geht zurück, Anlauf nehmen und kumpelt die Brust für einen Armseitlichen raus wie ein Vogel. Nicht schlecht, hat es natürlich. Und Zenni, der schon lange von seinem Bänkli aufgestanden ist und am Rand vor der Sprunganlage wartet, ruft: «Gut, aber es hat noch ordentlich Kett gespritzt.» «Weisst was?» macht die Schülerin enttäuscht. «Ich glaube, wir gehen gleich zum Sprungturm über. In diesem Grübeln kann ich mich nicht genug konzentrieren.» «Wie du willst», sagt Zenni. «Ich reiche noch tiefig mit Taschen.» Und schon befehlen sie. Schül nimmt derweil den Weg durch den Durchgang zwischen den alten Holzkabinen zum Sprungturm über und hat Zeit, etwas ganz anderem nachzustudieren. Letzten Winter hat es wieder mal geheissen, der Kenno ist zu. Die grösste und schönste Natureinspann vor Umgebung und erst noch gratis. Am nächsten freien Ami hat alles gesagt, heute gehen wir auf die Schläfe. Im Gegensatz zur Skipiste ist die Einspann Schüls Element. Er ist sofort aufs Velo gehockt, hat am Ufer vom Kanu seiner Hockschläfe montiert, der Hockey-Buddy linkshändig gepackt, der Böck ausgeworfen und ist losgezogen. Und dann hat er Zemni das erste Mal gesehen. Natürlich ihren Namen noch nicht kennt. Aber die mit einem Eiskunstlauf hat geübt, war die Heiniger Bärble. Schül hat knapp grüßt, war aber zu scheuch, mit diesen Mädchen zu berichten. Die Bärblen ist nicht nur ein Gielenweib, nein, und eine Gecksnase, die gerne spöttelt und sich viel auf ihr Eiskunstlaufen einbildet. Und so ist dem Schül das fremde Fräulein, obschon es ihm sofort heibemässig gefallen hat, zuerst auf einmal ein bisschen verdächtig gewesen. Trotzdem hat er sich gern überlegt, wie echt sein Schlöfle, seine Führung vom Böck, sein Führen zu hindern zu übersetzen und seine Richtung zu Tempo wechseln wirken. Ob die Hübsche mit den schwarz-braunen Locken ihre gescheiden, lustigen Märmeljogen echt auf ihn richte und wie sie ihn einschätze. Einmal hat sie natürlich, sie schaue beide zu ihm her, die Küscheln zusammen und plötzlich haben sie weibisch gekichert. Reden sie echt über ihn. Nach einer Weile ist nur noch eine erwachsene ältere Frau dazugekommen und hat die zwei Mädchen mit Beschlag belegt. Schül weiss jetzt, das war das Töckte gewesen. Drummer Ennis Schlummermutter. Die drei Frauen sind doch gleich eins mit dem Auto weg, einem silbrigen Citroën DS. Und Schül hat dem schwarz-braunen Augenwesen fein lang nachgeträumt. Aber weil die Enni dann noch in Semmer ist gegangen, sind sie und Schül einander erst den Frühling im gelben Schulhaus wieder begegnet. Und heute, am 24. August, wo sie sich einfach ein bisschen besser kennen, will der Sprung und nicht Schlöfle zeigen. Weil irgendetwas muss doch gezeigt sein, den Frauen. Man muss einen Eindruck machen. Das scheint Schül wie ein Naturgesetz. Beim Sprungturm ist der Andrang weniger gross als im Kanu. Schül steigt auf einmal das Leiter auf. Aber nicht zum 3 Meter Brett, sondern ganz auf bis zur 5 Meter Plattform. «Jetzt musst du schauen!» ruft er einem Männli zu, der am Bassinrand wartet. Steht vorderst her, macht eine Achtungsstellung und lässt sich an vorne zu kippen. Mut braucht er dafür keinen mehr. Schliesslich hat er den Matröseler jetzt auf einmal gemacht. Wo er auftaucht, sucht er das hellblaue Nenni und winkt. «Oder was meinst?» «Chli plump», kommt der Bescheid. «Öppe wie wir einen Herdöpfelsack von oben an Liesel kiehen.» Zu diesen Worten schaut das Nenni todernst und nüchtern rein. Eine sachliche Antwort auf eine hoffentlich sachlich gemeinte Frage. Oder hat er lieber etwas anderes gehört? Mit Schein ist das Mädchen nicht darauf aus, ihren Kollegen bedingungslos und gratis zu bewundern. So kommt Schül auf seinen Vorsatz von vorhin, jetzt wird mal der andere halber geübt. Auch wenn es vielleicht in die Hose geht, sie wird mich nicht fressen derwegen. Vom 3-Meter-Brett, das er jetzt erreicht, ruft er runter, «Jetzt geht's ein Salto vorwärts!» Nach 2-3 Mal Federn geht er zurück zum Startpunkt, wo er sich gemerkt hat, nimmt Anlauf, reißt sich zusammen und schaut, die Drehung ist gelungen. Nur ein Zeitauchenfüß voran hätte es sauberer können sein, das sagt er dann auch. Kaum hat er das Wasser zur Nase ausblasen und die Enni ist offenbar einverstanden. Jedenfalls nickt sie wortlos und scheint gespannt, was als nächstes auf Schüls Programm steht. Der andere halber ist von den Sprüngen, die Schül muss üben, der schönste. Weil, wenn man ihn kann, dann taucht man Kopf voran ins spiegelglatte Wasser, ohne ein Tröpfchen zu verspritzen. So kann es der Launer Bruno. Nur ein Schwanderschül ist halt noch nicht ganz dort. Und jetzt ein anderer halber, hört es Anne in den Mögen und gespannt schaut sie auf zum Brett, weil eigentlich weiss sie ja nicht wirklich, was das ist. Schül in seinen schwarz-weissen Badhosen mit Bauchansatz, dickem Hinteren und stämmigen Pfosten kommt er nicht wie der geborene Wasserspringer vor. Der Name Moby Dick fällt er ein. Derweil nimmt er all seine Energie jetzt zusammen und satzt vom Brett dem Launer Bruno zu trotz. Aber leider hat er es viel zu gut gemeint mit seinem Kraftgeben. Aus dem anderen halber wird fast ein Doppelter, aber eben nur fast. Schül landet auf dem Rücken und Zenni, die von dem Gespritz fein nass wird, muss lachen. Fast wie ein Meierkäfer. «Hat es weh da?» fragt sich ein bisschen Tauch, wo sein Kopf bleich und verstrubbelt am Bassinrand auftaucht. «Geht so», ächzt er. «Kann nicht mehr gut schnaufen. Glaube ich übe den nächstes Mal weiter.» Und man sieht ihm an, dass es ernst gilt. Glänzen nicht sogar Tränen in den Augen. «Wie der Wurst», macht Sanni. «Dann höckeln wir halt noch ein Schütze an die Sonne.» «Oh ja», seufzt die Schüler erleichtert. «Wir wollten ja noch zusammen berichten. Weisst du was, ich hole noch schnell mein Tüchli.» Gleich hocken die zwei fast am gleichen Ort her wie vorher. Blinzeln in die Sonnenlicht und geniessen es. Und einmal sagt Sanni, «Solltest du dich einsalben, Giulio? Du bist ja ganz roten am Grind.» «Hab nichts mitgenommen. Es wird wohl nicht so schlimm sein», gibt Schülchen ärgerlich zurück. «Also merk doch schlimm genug», baugt Sanni. «Zeig uns die Buckel. Der sieht aber gar nicht gut aus. Warte es, ich habe glaube noch eine Gesichtscreme bei mir.» Sie sucht ihr gelbe Tasche und Tauben führen. «So, komm her, ich will dich verarzten.» Und massiert dem Schül ganz sanft den Rücken. Und er merkt erst jetzt, dass es auch doch mehr weh da hat, als er hätte mögen zugeben. «Oh ja, das tut dir gut, merci vielmal», beißt der Schül. Und wo die Prozedur fertig ist, fragt er, «Willst du eine Klasse?» «Ich sage nicht nein», freut sich Zenni. Er hat noch eine 5 Liber im Badhosentäschli und marschiert zum Kiosk. Als er zurückkommt, ist das Mädchen verschwunden, aber das Tüchli liegt noch da. Schül hat die zwei Eiscreme-Kübel, die langsam wärmer werden, in der Hand und fragt sich, ob es echt jetzt unanständig wäre, schon anzufangen. Da kommt sie vom WC her. «Pardon, hab bloß müssen verschwinden. Tamponwechsel ist nachher gewesen.» «Willst du Vanille-Erdbeer oder Vanille-Mokka?» wechselt Schül das Thema und denkt, warum muss die mir so etwas Intimes erzählen? Mit den Tampon kennt er sich sowieso nicht aus. Derika braucht noch keiner. Die Mutter kauft gegen nur Binden und geredet wird darüber nicht. «Schon viel lieber Mokka. Erdbeer doch mit grusig.» Und Schül ist ganz froh, dass er noch nicht angefangen hat. Er hat dort Mokka genommen. «Woll hättest du die Mokka wollen?» fragt Sanni, der schon am Löffeln ist. «Nein, schon gut, ich habe beides gern», beschwichtigt die Schül. «Seh, kannst du von mir ein Löffel haben?» Sie steckt ihm sie zum Mund. Er dankt ein bisschen vertattert und fragt ihn aufs Mal, «Besinnst du dich noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, hier beim Kennel?» Anni muss nicht lange studieren. Ab allem Weiterlöffeln macht sie. «Passt die letzte Änder gewesen. Noch die Henniger Bärble, mich hat wollen lernen, Eiskunst schlafen. Passt mir aber eh, ein Gugelfuhr gsi. So gut ich kann scheinen, so gestabig tun ich auf dem Eis.» «Also so schlimm hat mich das dann nicht getäuscht», protestiert Schül. «Aber die Bärble stellt auch zu hohe Ansprüche. Wie man's nimmt. Immer bin ich nicht ihre gelehrigste Schülerin gsi.» «Aber lass jetzt, Giulio.» Anni wechselt der Ton. «Ich muss nicht über lang heim. Das Döckli hat Hänsel und mich zum Nacht auf Bären eingeladen. Und ich sollte davor noch Klavier üben.» «Wer ist Hänsel?» fragt Schül Christober. «Musst du keine Angst haben», schmunzelt Sanni. «Das ist mein Bruder, studiert Medizin, hat vor 2 Jahren das Gäbige die Matur gemacht. Jetzt ist er gerade zu Bären am Leutnant abverdienen.» «Aber du, Anni, schlägt Schül um die Studie. «Wenn kannst du echt das nächste Mal schwimmen? Ich meine, geht das Zeug halben lang?» Anni grinset. «Nein. Nächsten Donnerstag, wenn das Wasser noch warm ist, komme ich noch ein Mal. Dann kannst du mir dann zeigen, wie man krault.» «Versprochen», ruft Schül. Und Sanni nimmt ihre Sachen und verschwindet in einer von den alten dunkelbraunen Holzkabinen, wo die Frau Dr. Wiesen als Tourmieter schon seit Jahren beleidigt hat. Schül legt sich auf das Tüchli und will sich vor Sonne wärmen. «Nur komisch, was ist mit ihm los? Irgendetwas hodelt ihn. Trotz dem Sonnenschein muss er am ganzen Leib schlottern. Auch wenn er sich zusammennimmt, kann er nichts machen dagegen.» Er winkt dem Männli, der angelegt im gehäuselten blau-weissen Sommerröckli mit der gelben Tasche zur Kabine auskommt. «Ciao!» Darauf winkt sie zurück und ruft, «Guck einfach, dass du bis dann der andere halber kannst.» «Versprochen», macht Schül und schlottert weiter. Er geht jetzt nochmal ins Wasser, krault 2 Bassinlängen. Da verschwindet der Schlotter wie von selber. Und schliesslich sagt er sich, warum es nicht heute noch einmal probieren. Gegen Abend hat es fast keine Leute mehr. Und richtig, der anderhalber läuft wie geschmiert. Schon beim ersten Versuch und ein zweites Mal auch noch gerade. Und vom Stremmel bis hei schmettert die Schüler der Bluesmarsch vom Velo oben runter. Bebe, 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 bebe. Nur schade. Am nächsten Sonntag kommt es zu schiffen. Die Woche darauf herbstelt es schon. Aus der geplanten Schwimmstunde im Stremmel wird nichts mehr das Jahr. So, Leute, das war's gsi für heute. Gleich schon kommt der nächste Abschnitt. Hat sich gefallen, schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.